SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Dazu begrüßt die Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Musikautor und Kulturjournalist Heiko Schon. Ganz herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo, Frau Timm.
Und unsere eigentliche Hauptperson, die können Sie heute natürlich nur über Ihre Musik vernehmen. Jacques Offenbach, vor 200 Jahren geboren. Und dass alle Welt den Höllengalopp aus Orpheus in der Unterwelt und die Barkarole aus Hoffmanns Erzählungen kennt, das hat auch Schattenseiten. Mehr als ein Jahrhundert nach Offenbachs Tod kennt das Publikum nämlich damit so gut wie nichts aus seinen gut 600 meist immer noch unveröffentlichten Werken. Und heute Nachmittag können Sie das bei uns zumindest in homöopathischer Dosis ein bisschen ändern, gemeinsam mit Heiko Schon, der eines der Offenbach-Bücher dieses Jahres vorgelegt hat, Offenbach, der Meister des Vergnügens. Und Herr Schon, Sie haben mir vorab erzählt, der Komponist begleitet Sie schon im Grunde seit Teenagerzeiten. Können Sie sich noch an Ihr allererstes Offenbach-Erlebnis erinnern?
Ja. Ja, das war Anfang der 90er. Ich war so 14 oder 15 Jahre alt. Da lief immer noch die Walter Felsenstein-Inszenierung von Barbe Bleue, einer komischen Oper. Ja, diese legendäre Felsenstein-Inszenierung. Und es packte mich von Anfang an. Die Musik, die mich von Anfang an mitgerissen hat, gepaart mit Humor, der ja immer so eine Sache ist, ob man sozusagen den Zugang darüber findet, ob man darüber lachen kann oder nicht. Und ja, Offenbach hat mich zum Lachen gebracht. Und seitdem hänge ich an ihm.
Und Heiko Schon und ich, wir haben beschlossen, wir fangen ganz antizyklisch an, ohne Schmissigkeit, ohne Persiflage, ohne Satire, hochgeworfene Beine oder die in schlechten Inszenierungen immer sehr peinlichen roten Büstenhalter. Wir beginnen stattdessen ganz romantisch, ganz intim, ganz elegisch und mit einer Musik, die mancher Jacques Offenbach vielleicht gar nicht zutrauen würde. Les Larmes de Jacqueline, die Tränen von Jacqueline von Jacques Offenbach, gespielt von Harriet Kreich, Cello, gerade ist sie neue Cellistin des Artemis-Quartetts geworden, und von Kamila Isambajewa, Klavier. Heiko Schon, unser Gast heute Nachmittag hier bei SWR 2 zur Person, das Cello, das war Jacques Offenbachs Instrument. Schon ganz klein hat er damit angefangen. Hat er das freiwillig genommen oder hat ihm das jemand in die Hand gedrückt und dann musste der Junge halt üben?
Also Jacques soll, also Jakob hieß er zu dem Zeitpunkt noch, soll sehr schmächtig und klein gewesen sein und deswegen hielt es sein Papa vermutlich für sinnvoller, mit der Geige zu musizieren. Und Jakob hat mit 7 Jahren angefangen, Geige zu spielen, also der Vater hat es ihm beigebracht. Und eines Tages entdeckte Jakob auf dem Dachboden ein Cello und offenbar hat das seinen Ehrgeiz gepackt, ob er dieses große Instrument überhaupt handhaben kann. Und er hat heimlich gespielt, dann hat ihn der Vater dann doch einmal ertappt und er war sehr überrascht, dass er das Instrument überhaupt halten konnte. Und von da an hat er das akzeptiert, ist auf das Cello eingegangen. Es wurde ein Cellolehrer organisiert, der ihm das Ganze dann beigebracht hat und der das perfektioniert hat, sein Spiel.
Und dann ist man sehr schnell als Familientrio durch die Spelunken und Kneipen Köln gezogen?
Durch die Kneipen. Der Vater hat ein Trio zusammengestellt. Das war Schwester Isabella und sein Bruder Jules. Ja, und die haben dann zu dritt in den Kneipen aufgespielt. Kneipenlieder, Trinklieder. Man muss sich das alles sehr lebhaft vorstellen in den Kölner Kneipen halt. Und das alles hat natürlich einen unwahrscheinlichen Einfluss auf Jakob gehabt.
Jakob hieß er damals noch. Ja. Jacques ist er erst in Frankreich geworden, Richtig. Stammt aus einer jüdischen Familie. Bleiben wir erst noch mal beim Instrument, Herr Schoen. Dann ging Jakob Offenbach 1833 nach Paris, um Cello zu studieren. Nicht ohne Hindernisse, oder?
Nein. Also die Absicht des Vaters war, ihn nach Paris zu bringen, wie auch den Bruder, also Jakobs Bruder Jules, nach Paris zu bringen, weil Köln kein Konservatorium hatte. Und er wollte, dass seine Kinder gut ausgebildet ins Leben starten und hatte eigentlich großes Glück, weil das Konservatorium nur Franzosen annahm. Aber der Vater setzte durch, dass Jakob vorspielen durfte. Und dann hat man sich das anders überlegt und Jakob wurde aufgenommen. Allerdings, er konnte der Theorie überhaupt nichts abgewinnen und hat das nach einem Jahr wieder hingeschmissen und ist stattdessen in den Orchestergraben der Opera Comique gegangen, wo er dann 3 Jahre lang als Cellist musiziert hat.
Also er ist letztlich dann abgebrochener Musikstudent.
Richtig.
Hat auch nie eine Kompositionsausbildung, sondern ordentliche gehabt und hätte ja als Orchestermusiker in der Opera Comique in bescheidenen Ehren uralt werden können.
Im Grunde genommen ist er in diesem Orchestergraben der Opera Comique, das war seine eigentliche Ausbildung. Er hat viel übers Theater gelernt. Er hat mitbekommen, an welchen Stellen die Leute lachen oder wo sie halt reserviert reagieren. Aber er kannte die Partituren, die Stücke, die dort gespielt wurden, schnell aus dem FF und hat sich sehr gelangweilt und hat dann angefangen, ich sag mal, Faxen zu machen. Hat dann sich mit seinem Cello-Kollegen abgewechselt, indem man jede Note einzeln spielte. Da entstand wie so eine Art Ping-Pong, was der Dirigent natürlich überhaupt nicht toll fand.
Das 2 Cellisten am Pult haben sich die Stimme geteilt und dann die Halbtakte hinterher geworfen.
Richtig, also es wurde sozusagen Ton für Ton hat man sich abgewechselt und das wurde jedes Mal mit Gehaltsabzug bestraft, wenn der Dirigent das mitbekam. Das hat aber Jacques überhaupt nicht interessiert, sondern er hat es halt wieder und wieder gemacht.
Komponiert hat er dann später für sein Instrument von Salonmusik bis zum Virtuosenkonzert. Und je mehr man sich einhört in Offenbachs Musik, desto mehr fällt auf, dass der schöne warme Cello-Klang häufig der Motor ist, der die Musik auch in Betrieb setzt. Zum Beispiel die berühmte Barcarole, die Wellen kommen ja auch über das Cello in Gang. Hat er die Liebe zu seinem Instrument also nie verloren, auch wenn er als Orchestermusiker verhältnismäßig schnell geflüchtet ist?
Für mich ist dieses Cello in Jacques Leben wie so ein roter Faden. Es taucht eigentlich immer wieder auf. Ich habe auch die Formulierung gefunden, dass es wie ein Freund ist, der ihn durch seine Karriere, durch sein Künstlerleben begleitet. Und auch als sozusagen die aktive Laufbahn als Cellist sich irgendwann dem Ende neigte, weil er ganz andere Ambitionen hatte, hochfliegende Träume. Er hat aber das Cello nie weggeschlossen in dem Sinne, er hat es immer wieder davor gekramt, er hat es in seinen Bühnenstücken verewigt und er hat dann auch Freunden vorgespielt oder der Familie. Immer wieder, wenn es einen Anlass gab, kam das hervor.
Und auch deshalb haben wir damit angefangen, wir beide in dieser Sendung zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach. Der Dirigent Mark Minkowski sagte einmal über Offenbachs Musik: tiefste Romantik neben ausgelassenster Possenreißerei. Und die kriegen wir jetzt. Mit Eleganz, aber immer feste Druff. Der berühmte Galopp Infernal aus Offenbachs Orpheus in der Unterwelt, hier gespielt vom Orchestre de Chambre de Grenoble unter der Leitung von Mark Minkowski. Heiko Schoen, der Cancan, oder wie im Moment, um Offenbach zu feiern, einige sagen, yes, we can, um ihm zum Geburtstag zu huldigen. Das ist eigentlich völlig verkehrt, denn dieser Cancan, der ist gar keiner. Was ist es denn also dann?
Ja, ich traue mich das jetzt gar nicht in Verbindung zu dieser Kampagne zu setzen. Immerhin hat sozusagen die Kölner Offenbach-Gesellschaft, die hinter dieser Initiative steckt, das ganze Buchprojekt angestoßen. Aber Sie haben recht, es ist kein Cancan, es ist ein Galopp, es ist der Galopp Infernal. Und man versucht natürlich, Dinge zurechtzurücken, wenn es schon mal dieses Jubiläumsjahr gibt.
Aber wie kommt das, dass dieser kurze, ich sage jetzt bewusst Schlager, seit vielen Jahren als Cancan durchgeht?
Als Offenbach starb, hat man seine Musik okkupiert und sie für den French Cancan verwendet. Das ist sozusagen der Tanz, der in diesen Pariser Varietés getanzt wird, wo halt, Sie sprachen vorhin über die roten Büstenhalter und wo die Röcke hochflogen und die Unterwäsche gezeigt wurde. Und das hat aber überhaupt nichts mit Offenbach zu tun. Der Galopp und der Cancan vereint halt der rasante Zweivierteltakt. Das ist eigentlich das Ganze an dieser Geschichte.
Wird der Galopp denn züchtiger getanzt? Fliegen die Beine dann nicht so hoch normalerweise?
Es sind zwei verschiedene Tänze. Es eignet sich halt nur durch den gemeinsamen Takt, dass man dazu problemlos Cancan tanzen kann.
Ach so, man hat praktisch die musikalische Grundlage genommen und dazu einen anderen Bewegungsablauf.
Richtig.
Und dieser Bewegungsablauf ist dann
Richtig. Glücklicher
oder unglücklicherweise
der Galopp,
berühmt geworden.
Der Galopp war zu dieser Zeit der entscheidendere Tanz, der auf diesen Bällen getanzt wurde und dort als Kehraus galt. Und Offenbach hat mehrere Galopps komponiert, aber nie einen Cancan.
Aber Galopp Infernal, Höllengalopp, das muss ihm schon eine Menge Spaß gemacht haben.
Absolut. Es ist so ein mitreißendes Stück. Selbst diejenigen, die noch nie ein Offenbach-Stück gesehen haben, kennen die Musik daraus.
Und dieser Galopp Infernal ist schneller vorbei, als man zugucken oder tanzen kann. Und deshalb werfen wir ihm gleich einen noch ebenso temperamentvollen Tanz hinterher. Und Tusch, das Fliegenballett aus Orpheus in der Unterwelt, Ballet des Mouches. Das ist in der Theatervorstellung natürlich direkt nicht danach, aber ich dachte, dem Galopp, der kein Cancan ist, werfen wir das noch hinterher. Unser Gast und Fachmann heute Nachmittag hier bei SWR 2 zur Person, das ist Heiko Schon, der ein Buch vorgelegt hat, Offenbach, der Meister des Vergnügens, eine Biografie, gekoppelt mit einer Art Lexikon, denn Herr Schon, Sie haben, glaube ich, alle Musiktheaterwerke Offenbachs, denen Sie irgendwie habhaft werden konnten, kurz vorgestellt, die Ihnen überhaupt in die Finger gekommen sind. Vieles ist noch gar nicht veröffentlicht. Wie haben Sie denn das angestellt?
Es sind stramme 101 Offenbachsche Bühnenstücke. Das große Glück, dass hier in Berlin der Verlag seinen Sitz hat, der Offenbachs Stücke verlegt, Busi und Hawks. Die haben mir ihre Archive geöffnet. Ich konnte dort überall mich durchwühlen und habe unwahrscheinlich viel zusammentragen können. So habe ich Zeitungsberichte zum Beispiel gefunden, wo sogar über die Handlung etwas drin stand.
Wo haben Sie denn selbst am meisten dazugelernt? Denn das ist ja auch eine Portion Entdeckerfreude, die man dann auslebt als Autor. Denn viele dieser Stücke sind ja nicht nur nicht geläufig, sondern selbst Fachleuten kaum bekannt.
Ich bin ein großer Freund von Raritäten. Und genau darum geht's mir, dass man dieses ganze breite Spektrum, das Offenbach bietet, also nicht nur, dass er zum Beispiel wieder Cello komponiert hat und dass er Bühnenstücke, aber auch Tänze komponiert hat, sondern eben diese Vielfalt der Stücke. Er hat unwahrscheinlich viele Einakter komponiert, die dann quasi abgelöst wurden durch die Mehrakte, als diese Darstellerbegrenzung fiel. Also Offenbach durfte am Anfang nur für 3 bzw. 4 Darstellerinnen komponieren, also die auf die Bühne lassen. Und erst als das wegfiel, konnte er große Stücke wie zum Beispiel Orpheus in der Unterwelt schreiben. Und ich wollte all seine Einakte auch mit unterbringen. Dadurch entstand diese Breite und natürlich sucht man sich als Autor auch seine Nische.
Und dann hat er praktisch mit diesen unzähligen Einaktern als Komponist geübt für die schöne Helena, für die Hoffmanns Erzählungen, für Orpheus in der Unterwelt, sozusagen sich zum Komponisten ausgebildet, denn so ein richtiges Studium hatte er ja nicht.
Nein, also deswegen auch nochmal mit der Opera Comique, also diese 3 Jahre, die er dort war, wo er diese ganzen Stücke auch aufgesogen hat.
Jemand, der so richtig von der Praxis her gelernt hat.
Richtig, absolut.
Ihre Biografie, die arbeitet ja mit kleinen Essays, die sich wie so ein roter Faden durchziehen. Sie setzen Schwerpunkte, dann heißt es Offenbach und die Entdeckung des Cellos, Offenbach und die Frauen, Offenbach und der Schwips, Offenbach und der Wahnsinn der Beine. War Ihnen das ja schon von vornherein ein Anliegen, so Blitzlichter zu setzen, so einzelne Kapitel? Denn Sie hätten ihn ja auch als ordentlicher Biograf von der Wiege bis zur Bahre begleiten können.
Ja, ich wollte keine klassische Biografie schreiben, sondern ich wollte eher Verbindungen aufzeigen, Dinge, die in den Stücken halt vorkommen, wie zum Beispiel eben der Tanz, die Travestie, auch das Essen und das Trinken. Und es bot sich an, das thematisch zu bündeln.
Ein paar Titel, ein paar Nummern, Couplets, die wollten Sie ganz besonders gerne heute Nachmittag platzieren. Eines zum Beispiel aus Le Roi Carotte, König Mohrrübe, das Rondo der Eisenbahnlinien. Und mir war beides völlig unbekannt, dieser Gemüsekönig, wie das vertonte Schienennetz, Le Roi Carotte mit dem Rondo der Eisenbahnlinien. Warum war Ihnen gerade dieser Titel wichtig?
Ja, dieses Stück ist exemplarisch dafür, wie toll Offenbach instrumentiert hat. Also man hört richtig, wie die Eisenbahn an Fahrt gewinnt und davon zischt.
Was passiert da gerade im Spiel? Warum wird diese Eisenbahn so thematisiert? Ich meine, es war im 19. Jahrhundert was Neues, was Bewundernswertes, nicht so ärgerbelastet wie heute.
Das hat natürlich auf der einen Seite mit der Industrialisierung zu tun. Auf der anderen Seite, Le Roi Carotte ist eine Odyssee und es ist sozusagen ein Teil dieser Odyssee. Also das heißt, man reist permanent von einem Punkt zum anderen. Im Stück steckt man gerade in Pompeji, als diese Eisenbahnfahrt ansteht. Also es hat eigentlich im Stück selbst überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist ein Gag.
Und die Eisenbahn geht ins Orchester. Wir hören jetzt Le Roi Carotte, Ronde de Chemin de Fer.
Dans ce grand temple des voyages, c'est à la force du poignet que l'on fait prendre ses bagages, que l'on peut prendre son billet.
Une horloge indique le terme de l'heure où vous devez partir. Hâtez-vous, car le déchet ferme 5 minutes avant tout.
Votre départ, on vous classe, et votre billet, s'il vous plaît, on ouvre, prenez votre place, et remontrez votre billet.
Ein lustvoll besungenes Schienennetz, Jacques Offenbachs Rondo über die Eisenbahn aus Le Roi Carotte. Der Karottenkönig, und eben sagte mir Heiko schon, dass das Gemüse die Herrschaft übernimmt.
Im Prinzip ist es so, dass ein Königssohn am Anfang für nicht geeignet gehalten wird und er dann mit Fantasy-Elementen von einem Punkt zum nächsten. Und währenddessen gibt es eine Hexe, die das Gemüse, welches draußen im Beet steckt, zum Leben erwecken. Das heißt, es steigt dann richtig aus dem Gemüsebeet und übernimmt dann am Hofe die Herrschaft. Der Karottenkönig kommt. Am Anfang ist man total geblendet. Das Volk ist auf seiner Seite. Der Königssohn wird abgesiegt. Ganz am Ende ist es dann so, dass der Karottenkönig faulig geworden ist und im hohen Bogen auf dem Kompost fliegt. Es steckt eigentlich alles drin. Es ist unglaublich witzig, satirisch, ein opulenter Reigen. Es gibt eine Insektenparade da drin, einen Vulkanausbruch dann in Pompeji.
Da müssen die ja auf der Bühne alles technisch hingestellt haben, was überhaupt möglich war.
Ein ganz großer Bühnenzauber.
Vulkanausbruch auf einer Bühne.
Alles, was bühnentechnisch möglich war. Oder aufgefahren, ja.
Heiko Schoen hat sein Offenbach-Buch in einzelne Kapitel, in einzelne Sinnzusammenhänge gestellt, statt streng biografisch zu erzählen. Und wir wollen das heute Nachmittag auch tun. Wir wollen nicht chronologisch die Karriere von Jacques Offenbach verfolgen, sondern wir wollen uns ein paar rote Fäden schnappen, um diesem Komponisten in seinem Leben und mit seiner Musik nahe zu kommen. Lassen Sie uns mal in seine Biografie steigen. 1819 geboren in Köln. Als Jakob Offenbach, eine jüdische Familie. Was war das für ein Elternhaus?
Es war kein orthodoxes Elternhaus, sondern ein sehr liberales, musikbegeistertes Haus, musikbegeisterte Familie, in die er geboren wurde. Die Mutter war ganz normal, Hausfrau würde man heute sagen, und hat die Kinder großgezogen. Der Vater war auf sehr vielen Gebieten bewandert. Also er war auf der einen Seite ausgebildeter Schreiner, er hat selber musiziert, ist auch als musizierender Wandergeselle von Ort zu Ort gezogen, bis er dann in Köln sesshaft wurde, ist dort Kantor geworden und hat sich aber immer auch für die Musik begeistert, hat Kontakt gehabt zur Domkapelle und hat in diesem Freigeist und in dieser Musikalität auch die Kinder erzogen.
Und es ist ja erstaunlich, der Kantor einer Synagoge, zugleich sehr bewandert in kölscher Kneipenmusik, denn Sie haben uns erzählt, die sind im Trio da durch die Spelunken gezogen. Er ist früh mit seinen Kindern getingelt, also das ging für ihn zusammen. Also der religiöse Dienst in der Synagoge und dann, die Kneipen.
Das war auf der einen Seite natürlich eine Praxisübung und natürlich war man auch froh über das Geld, was man da zusätzlich eingenommen hat. Also es waren ärmliche Verhältnisse, in die Jacques da groß geworden ist. Und es diente natürlich auch dazu, den Cellolehrer zu bezahlen. Also
für das Kind.
Für das Kind.
Mhm. Der Vater muss ihm zeitlebens ein Vorbild gewesen sein. Sein Bild hing über dem Klavier, so als habe der Sohn immer wieder ihn um Rat gefragt oder zeitlebens seine Bestätigung gesucht. Ist da was dran oder wäre das überinterpretiert?
Nein, das denke ich nicht. Also er hat ein sehr inniges Verhältnis gehabt zu seinem Vater. Jakob hat auch seinem Vater beim Gottesdienst assistiert. Man hat also nicht nur zusammen Musik gemacht, man hat auch zusammen für die Synagoge Musik komponiert.
Wir reden jetzt von Jacques, damals war es noch Jakob,
ja.
Aber er hat praktisch seinen jüdischen Namen in Frankreich dann sofort geändert.
Er hat ihn französisiert. Mhm. Französisiert.
Inwieweit spielte da auch Antisemitismus womöglich eine Rolle? Hat er einfach da dort leben wollen und dann hat er sich halt Jacques genannt?
Ja, das ist an dem Konservatorium passiert, also zeitgleich sozusagen zu seinem Bruder, der sich dann Jules nannte. Genauso hat er eben seinen Vornamen von Jakob in Jacques umgeändert. Wo Jacques Offenbach dann später mit seiner Frau und seiner Tochter für ein Jahr zurück nach Köln gegangen ist, hat er auch wieder den Namen Jakob angenommen für diesen Zeitraum.
Und dann Jules und Jacques, so wie Pat und Patterchen.
So ungefähr, ja.
Später dann ist Jacques Offenbach aus Liebe zu seiner Frau konvertiert. Zum Katholizismus?
Ja, das verlangten die Brauteltern. Also die hatten zwei Bedingungen. Ja, er lernte seine Frau im Salon kennen und war gleich Feuer und Flamme. Und ja, die Eltern haben ihn erst ganz genau beobachtet und meinten dann, also wir möchten sowohl, dass du auch in der Lage bist, unsere Tochter zu ernähren. Das heißt, auf der einen Seite von dem Cellisten erwartete man mehr und hat ihn dann zu einer Tournee nach London geschickt, wo er vor den Royals aufgetreten ist. Und auf der anderen Seite hat man gesagt, du müsstest zum Katholizismus konvertieren und das hat er auch gemacht.
Ich frage mich eher, was hat der Vater in Köln, der ja als Kantor einer jüdischen Gemeinde dem Glauben sehr verbunden war, wie hat der denn das aufgenommen, dass der Sohn dann konvertiert ist?
Zähneknirschend, aber es hat keinen nachhaltigen Schaden genommen an der Beziehung. Mhm. Also wie gesagt, man muss auf der einen Seite sagen, er war zwar Kantor, aber er war nicht streng. Also er erzog seine Kinder als Freigeister, unter anderem halt durch die Musik. Und das erkennt man ja auch ganz klar daran, dass man eben auch in Kneipen aufgetreten ist und Trinklieder gespielt hat.
Und wie lebensfroh in Isaac Offenbachs Synagoge gebetet wurde, das hören wir gleich jetzt und bald danach, wie Jacques Offenbach das auch musikalisch prägte. Wir hören jetzt eine Komposition von Isaac Offenbach, den 150. Psalm, Halleluja, komponiert vom Vater des Komponisten für Kantor, gemischten Chor und Orgel, eine jüdische Synagogalmusik, hier gesungen vom Kantor Moshe Haschel und dem Philharmonischen Chor Siegen, gemeinsam mit dem Ensemble Cantemus, geleitet von Herbert Ermert.
Alleluia, Alleluia, Elbe Corso, Alleluia,
Synagogalmusik, komponiert von Isaac Offenbach. Musik, mit der Jacques Offenbach groß geworden ist, als er noch Jakob Offenbach hieß. Halleluja, der 150. Psalm. Heiko Schon, wie haben denn diese Klänge den Sohn in seiner Musik beeinflusst?
An der Stelle auf ganz direktem Weg, in dem genau dieser Psalm 150 in der Arie des Franz wieder zu erkennen ist, also aus Hoffmanns Erzählung der Antonia-Akt.
Da hat er sozusagen gecovert?
Er hat es bei sich selbst geklaut.
Wirkt das dann nicht völlig anders, wenn Synagogalmusik plötzlich in einem frivolen, lustigen Musiktheater auftaucht?
Also ich sag mal, auf der einen Seite hier ruft man Halleluja, und was Franz aber im Antonia-Akt macht, ist, er erzählt mehrere Dinge auf, die er eigentlich gerne machen möchte, tanzen und so weiter, aber er kriegt es halt nicht richtig hin. Also steht schon in einem ganz anderen Zusammenhang.
Wie Jacques Offenbach die Synagogalmusik seines Vaters in seine eigene Musik übersetzt hat, in Stellen, in Anklängen, in Stimmungen. Was hören wir jetzt?
Pour et lui, je me mets en quatre ou moindre signe, je me tais. C'est tout comme si je chantais. Encore non, si je chantais. De ses mépris, il lui faudrait abattre. Je chante seul. Quelquefois, mais chanter n'est pas commode. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, ce n'est pourtant pas la voix. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, qui me fait défaut, je crois. La-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la.
Die Arie des Franz aus Hoffmanns Erzählungen, mit dem Orpheus zusammen Offenbachs bekanntestes und auch am ernstesten genommenes Werk zugleich, war diese Opera Fantastique, keine Operette, sein letztes großes Werk, auch sein Schmerzenskind. Heiko Schon, warum war das sein Schmerzenskind, Hoffmanns Erzählungen?
Also auf der einen Seite wollte er immer als ernstzunehmender Musiker auch akzeptiert werden. Und in gewisser Weise zieht er in diesem Werk wirklich eine Art Schlussstrich. Also es ist wie ein Resümee. Man findet in Hoffmanns Erzählung eigentlich alles. Bietet die ganze breite Palette, wie zum Beispiel mit dem Cello, diesen Kammerton, das Trinklied. Auch die Satire, es bündelt sich alles in diesem Werk.
Es ist auch das Werk von ihm, das Sie am ernstesten in Anführungsstrichen nehmen, Hoffmanns Erzählung. Es wird am meisten gespielt und es hat ja zum Teil auch ganz tragische Dimensionen.
Ja, als ernst würde ich es noch nicht mal nehmen, weil dadurch, dass es unvollendet geblieben ist und es so viele verschiedene Facetten beinhaltet, so viele verschiedene Ansatzmöglichkeiten, kann man dieses Stück auch auf ganz verschiedene Art und Weisen erzählen. Man kann es natürlich ernst erzählen. Ja, aber man kann es genauso auch humoristisch beleuchten. Man kann es als lebenslustiges Werk betrachten oder auch als tragisches Werk.
Es bleibt ein Mysterium. Man hat viele Noten wiedergefunden. Man wird wahrscheinlich nie alle haben. Hätte Jacques Offenbach das gefreut, dass sich an diesem Werk, weil es eben ein Torso ist, immer wieder Regisseure, Dirigenten die Zähne ausbeißen, sich immer wieder überlegen müssen, was spielen wir, wie spielen wir, noch mehr als bei anderen Werken. Hätte ihn das gefreut?
Ich denke ja. Dadurch, dass dieses Werk unvollendet geblieben ist, bietet jedes Mal, wenn man sich mit diesem Werk beschäftigt, eben nicht nur diese verschiedenen Ansatzmöglichkeiten hinsichtlich, wie ich es auf der Szene, auf die Bühne bringe, sondern auch dahingehend, welche Fassung ich wähle. Man hat im Prinzip mehrere Möglichkeiten, wie besetzt man, mit welchem Fach besetzt man bestimmte Partien.
Mit welchem Stimmfach.
Welche Fassung wähle ich? Dadurch wird es schier unerschöpflich. Dieser Hoffmann ist nie auserzählt. Wenn man sich immer wieder vergegenwärtigt, es handelt, wie Sie so gerade richtig gesagt haben, dass es eine Opera Fantastique ist, dann hat er dieses Versprechen eingelöst. Es beflügelt die Fantasie nicht nur derer, die das Werk erleben, die das Werk sich anhören, angucken, sondern auch derer, die sich damit beschäftigen, immer wieder aufs Neue.
Verraten Sie mir noch ganz profan, warum der Sänger eben so offensichtlich willentlich, aber dann doch gehustet hat mitten in seiner Arie. Was war da los mit dem armen Mann?
Franz hat das Problem, dass er viele Dinge gerne können möchte und auch wirklich ehrgeizig ist, aber dann immer wieder feststellen muss, dass es dann doch nicht richtig klappt. Er würde so gerne singen wollen und der Sänger Franz wird es natürlich auch können, aber der Franz in der Rolle kann es eben nicht.
Der Franz in uns allen. Sie hören SWR 2 zur Person. Unsere Sendung heute zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach mit dem Musikautor Heiko Schon zu Gast. Und wir suchen wieder eine neue Facette von unserem heutigen Jubiläumsmann und hören eine längere und eine ganz anders geartete Musik aus Offenbachs Bataclan. Das Finale, gespielt vom Orchestre Jean-François Payard und dem Chor Choral Philippe Cayard. Die Leitung hat Marcel Corot. Das Finale von Offenbachs Bataclan, gespielt vom Orchestre Jean-François Payard und dem Chor Choral Philippe Cayard. Die Leitung hatte Marcel Corot. Heiko Schon, als wir uns vorab mal getroffen haben, um so ein paar thematische Linien in die Sendung zu ziehen, da habe ich mich geradezu erschrocken, als von Ihnen der Vorschlag kam, Bataclan, denn seit dem schlimmen Terroranschlag in Paris 2015 hat dieser vergnügliche Ort ja viel von seiner Unschuld verloren. Was war denn Bataclan für Offenbach?
Im Grunde genommen eine durchgeknallte Satire über eine herrschende Staatsführung, die ihr Volk nicht versteht. Also das Gebäude, also der Terroranschlag selber, ist so zu verstehen, dass das Stück von Offenbach nun als Namenspate für dieses Haus stand. Also es hat keinen direkten Bezug zu Offenbachs Stück inhaltlicher Art. Es kommt in einem exotischen Gewand daher. Man redet sozusagen Fantasie-Chinesisch.
Das war dieses Quäkige, was man
das war dieses durchhört. Quäkige. Und
eine Regierung, die ihr Volk nicht versteht, dergleichen kommt vor. Es heißt ja immer, Offenbach beinhaltet viel mehr Politik, viel mehr Zeitkritik, Gesellschaftskritik, als wir aufs erste Ohr wahrnehmen. Wie wurde denn das zu seiner Zeit verstanden? Wie viel Kritik kam rüber, wenn die damaligen Pariser Offenbach gehört und gesehen haben?
Seine Stücke sind insofern satirisch, als dass sie die Gesellschaft des Zweiten Kaiserreiches durch den Kakao ziehen. Er hält sozusagen der Gesellschaft den Spiegel vor und kritisiert die Staatsführung. Also Napoleon III. Versuchte im Zweiten Kaiserreich wie so eine Art Versailles wieder auferstehen zu lassen, mit viel Prunk und Pracht, ein Blendwerk oftmals. Was Offenbach durchschaute, das heißt, er hat es so auf die Bühne gebracht in mehreren verschiedenen Stücken, dass jeder, der dieses Stück sah, auch verstand, was damit gemeint war und darüber lachen konnte. Wie so eine Art Eulenspiegel fungierte Offenbach in seinen Werken. Nicht zuletzt derjenige, den er verhohnepiepelt hat in seinen Stücken. Also Napoleon III. Ging halt auch ins Theater und erlebte diese Stücke von Offenbach, in der er sozusagen aufs Korn genommen wurde.
Irgendwann hat er mal gesagt, ich höre Offenbach mit den Beinen. Also er konnte sich damit aussöhnen. Trotzdem war das ja auch eine restaurative Zeit. 1852 sind 400 Menschen in Paris gestorben bei Unruhen wegen dieser Restauration, die der Staat wieder durchsetzen wollte. Wie hat sich eigentlich Offenbach dazu gestellt? Unterlag er der Zensur oder konnte er sie immer elegant unterlaufen?
Also es wurde Offenbach auch vorgeworfen, dass er sehr nah an Napoleon III. War. Er sorgte dafür, dass Offenbach die französische Staatsbürgerschaft erhielt und er auch zum Ritter der Ehrenlegion ernannt wurde. Also Offenbach hatte schon eine Nähe zu diesem Staat, trotz dessen, dass er ihn immer wieder satirisch aufs Korn nahm. Und die Lage damals mit den 400 Toten war nicht so brenzlig, wie es damals bei der Februarrevolution war. Offenbach verließ damals Paris. Das hat er an der Stelle nicht gemacht.
Also er konnte sich arrangieren. Hat er ein bisschen Narrenfreiheit gehabt, die er dann auch nutzte? So der Shakespeare nah in Paris?
Das definitiv. Ich denke, dass er seine Gesellschaftskritik so gekonnt unter dem Mantel der Unterhaltung schob, dass er sich in dem Sinne nicht angreifbar machte. Er hat es immer so ein bisschen verklausuliert und versteckt. Er hat Mythen verwendet, wie zum Beispiel bei Orpheus in der Unterwelt, nimmt er einen Mythos und verkleidet ihn, verändert die Figuren, also dass es hier nicht um göttliche Wesen geht, sondern das sind alles Figuren, die aus dem Zweiten Kaiserreich entstammen. Also in dem Fall ist es halt Napoleon III., der halt als Jupiter die Bühne betritt, aber mit ganz irdischen Problemen konfrontiert wird oder eben als, ich sage jetzt mal, geiler Bock hingestellt wird.
Und das hat er sich in aller Ruhe angeguckt und geklatscht?
Er hat darüber herzlich gelacht. Mhm. Und auch mit dem, was Sie halt meinen, diese Aneinanderreihung von Tänzen bei Offenbach, das ist halt Musik, die in dem Sinne halt direkt in die Beine gehen. Also da möchte ich Napoleon III. Auf alle Fälle zustimmen.
Jacques Offenbach, der entlaufene Orchestermusiker, war inzwischen ja ein Theaterunternehmer. Er hat ein ganzes Haus betrieben, hat er so ähnlich wie Händel in London auch das gesamte Risiko getragen, inklusive pleite gehen? Ist er mal pleite gegangen oder hatte er immer Erfolg?
Nein, Offenbach war kein guter Kaufmann, aber er war da in bester Gesellschaft. Also es war in Paris der damaligen Zeit nichts Unnormales, mit einem Theaterprojekt, mit einem Theater pleite zu gehen. Er hat aber lange, lange, lange Zeit Erfolge eingefahren. Er hat sich immer wieder aus Situationen retten können. Aber auf der anderen Seite, das Geld, was wie beispielsweise aus seinen Erfolgsstücken, aus seinen Bühnenknallern wie Orpheus, was da in die Kassen gespült wurde, gab er an einer anderen Stelle wieder aus. Er setzte wahnsinnig teure Ausstattungen an und selbst so ein Stück wie bei La Carotte, was sehr, sehr gut verkauft wurde, selbst damit machte er miese. Ja, also das mag man sich mal vorstellen, dass er zwar Abend für Abend gut verkauft ist, aber dennoch werden die Kosten für diese aufwendigen Bühnenbauten, für diese ganze Maschinerie, für die Kostüme, für die Sänger und Sängerinnen, dass sich das nicht die Waage hielt. Und ja, dafür hatte er kein Händchen.
Dann ging er pleite.
Mehr als einmal.
Das muss ihm doch schlaflose Nächte gemacht haben. Also zum einen ging er pleite, aber dann auch wieder das Stehaufmännchen. Ich meine, wie hat er sich daraus befreit?
Teilweise so, indem er dann auch weggefahren ist. Er hat dann beispielsweise Kuraufenthalte in Bad Ems eingelegt, wo er zusätzliche Gelder akquirieren wollte und Stücke aufgeführt hat. Es gab auch Uraufführungen in Bad Ems. Aber letzten Endes, wie gesagt, sein Buff Parisien, das er selbst eröffnet hatte, musste er irgendwann abgeben. Das ist ihm dann später nochmal mit dem Théâtre de la Gaîté passiert.
Aber der Platier verändert seinen Lebensmittelpunkt, akquiriert Gelder, kommt wieder zurück und saniert sich. Das ist ja auch eine ganz eigene Art von Bohemienleben. Wie ist das eigentlich? Wer war sein Publikum in Paris? Wer kam hin?
Das war überwiegend die Bourgeoisie, also schon ein bürgerliches Publikum, aber eben auch Kollegen. Giacomo Meyerbeer kam in sein Haus, also er hatte auch viele Künstler, Rossini kam und eben die Politik.
2 Jahre vor Offenbach ging Heinrich Heine nach Paris, politisch sehr viel aufmüpfiger, gesonnensicher als Offenbach. Aber ich frage mich schon lange, haben die beiden sich eventuell gekannt? Sind sie sich mal über den Weg gelaufen und wenn, hatten sie Auseinandersetzungen?
Ich bin da auf nichts gestoßen, aber möglicherweise sind sie mal im Salon aufeinander gestoßen, aber Heinrich Heine stand dieser Salonkultur etwas kritisch gegenüber. Ich habe dafür eigentlich nur eine humoristische Antwort. Heinrich Heine war Dichter aus Düsseldorf und Jacques Offenbach war Komponist aus Köln. Und wie Sie wissen, die Kölner und die Düsseldorfer.
Daran wird's gelegen haben. Heiko Schoen heute zu Gast bei Zur Person bei SWR2. Und wir hören jetzt wieder ein deutlich bekannteres Stück von Jacques Offenbach als Bataclan, nämlich die Ouvertüre zur Großherzogin von Gerolstein. Die beginnt mit ordentlich Tschingdrasabum und eigentlich ziemlich unheimlich. Die Ouvertüre zur Großherzogin von Gerolstein, hier in einer Version der Berliner Philharmoniker mit Herbert von Karajan am Pult, also eine Version mit ordentlich Wumms dahinter. Und in dieser Ouvertüre hört man ja auch durchaus militärisches, Heiko Schoen.
Das ist eigentlich das Stück, wo er dieses ganze militärische, also er presst so viel Unterhaltungsschmiere in diese Kriegsmaschinerie. Es ist ein Paradebeispiel für das, was Offenbach unter Satire verstand. Es ist im Grunde genommen ein riesig aufgefahrener Operettenstaat, der hier gezeigt wird, dass sozusagen dieses Militaristische hier nur als Mittel zum Zweck dient. Das heißt, man möchte diese Grand Duchesse, also die Großherzogin, vom eigentlichen Regieren abhalten und zettelt im Nachbarstaat einen Krieg an, der so gar nicht existiert.
Also es gibt so viel Piff, Paff, Puff, dass der letzte Mohikaner merkt, das ist ironisch gemeint.
Das ist ironisch gemeint. Das ist halt, die Großherzogin interessiert sich viel mehr für die Soldaten in schnieken Uniformen als fürs Regieren. Man blendet sie, man versucht mit diesem Krieg, sie von ihren eigenen politischen Ambitionen abzuhalten, dass sozusagen die Fädenzieher im Hintergrund gegen sie intrigieren. Ja, sie durchkreuzt im Prinzip das schon an der Stelle, als sie bei dem Auftrittslied eigentlich mit General Bumm zusammen das Regimentslied singen soll, sich aber eher für einen einfachen Soldaten entscheidet, der ihr einfach nur gefällt und den sie dann in ziemlich kurzer Zeit zum General befördert und damit eigentlich Bumm absetzt.
Also eigentlich eine Militärsatire, dieses Stück von Offenbach. Heute sagt man, Herr Schoen, ja immer so leichtherzig Operette. Offenbach selber hat diesen Ausdruck so gut wie nie benutzt. Opera Bouffe, die Gerolstein, Opera Fantastique, Opera Comique. Wie halten Sie selber das eigentlich mit diesem Ausdruck Operette?
Ich halte mich da an Offenbach. Er hat seine Werke immer auch untertitelt. Er verwendete immer dann den Begriff Operette, wenn es sich um einen Einakter handelt. Und bei dem Dreiakter stoßen wir vermehrt auf Opera Bouffant oder Opera Bouffe. Und diesen Begriff Operette, oder Operette hat Offenbach nicht geprägt, sondern das war ja immer die kleine Oper, also Operette für kleine Oper. Es ist sozusagen falsch, wenn man ein Stück wie die Großherzogin von Gerolstein eben als Operette bezeichnet.
Mhm. Karl Kraus sprach von Offenbachiade, um zu zeigen, dass der Komponist letztlich ein ganz eigenes Genre erfunden hat, was es nur so bei ihm gibt. Wie ist das, Herr Schon? Sie sind ja nicht nur Autor, Sie sind ja auch Fan und Liebhaber. Wie ist das für Sie, dass dieses Fach Operette immer noch nicht so ganz gut beleumundet ist?
Also für mich ist das unverständlich, weil guter Humor mit einem Anspruch verbunden wird. Für mich hat die Operette durch dieses satirische Merkmal oder diese unterhaltenden Werke von Offenbach durch dieses satirische Element eine unwahrscheinliche Qualität.
Ärgert Sie das manchmal dann auch, wenn Sie auf der Bühne dann doch nur hochgeworfene Beine und weggeworfene Kleidungsstücke sehen?
Ja.
Kommt ja immer noch vor.
Also man muss vielleicht sagen, dass selbst die Einakter von Offenbach ziemlich gut gebaute Stücke sind. Sie beinhalten Situationskomik, sie beinhalten Dialogwitz. Und das muss man auch entsprechend auf die Bühne bringen, entsprechend mit einer Ernsthaftigkeit, dass man die Stücke nicht als Klamotte oder als Klamauk darbietet. Ja, dass die Regisseure sich auch entsprechend was dazu einfallen lassen, um diese Pointen zum Leuchten bringen.
Das scheint ja schwierig zu sein. Also so furchtbar viel Aufführung gibt es auch im Jubiläumsjahr nicht. Wie oft gehen Sie enttäuscht ins Theater?
Gott sei Dank immer seltener. Ich bin froh, gerade durch das Offenbach-Jahr, dass es viele Raritäten gibt, die auf den Plan gesetzt werden. Tulipatan läuft in Köln, Herr Blumenkohl, also Salon Pitzelberger.
Herr Blumenkohl sagt, Herr Schon mit ganz ernstem Gesicht.
Und in Stralsund bringt man Häuptling Abendwind. Das sind alles Stücke, die so selten gespielt werden. Und ich hoffe, dass durch das Offenbach-Jahr natürlich etwas bestehen bleibt in dieser Hinsicht, dass man weiterhin seine Einakte aufführt und halt nicht immer wieder dasselbe.
Wir hören jetzt auch nicht immer wieder dasselbe, sondern wir gehen nochmal ins Cellofach von Jacques Offenbach und hören sein militärisches Cellokonzert. Das heißt nämlich wirklich so Concerto Militaire. Ein Solokonzert für Cello und Orchester. Allein der Schlusssatz dauert 20 Minuten. Ein sehr ausuferndes Konzert. Wir können Ihnen nicht den ganzen Schlusssatz spielen, aber einen Auszug, den sollen Sie doch erfahren. Allegretto, der Finalsatz des Cellokonzertes. Edgar Moreau war der Solist im dritten Satz des Cellokonzertes von Jacques Offenbach, begleitet von Les Forces Majeures unter der Leitung von Raphael Merlin. Eine ganz neue Aufnahme dieses überaus sportiven Stückes, gerade zum Offenbach-Jubiläum herausgekommen. Pirouette instrumental, sagte jemand so schön, zu diesem höchst akrobatischen Werk. Heiko Schon, hat das Cellospiel des Komponisten eigentlich ausgereicht, um sich durch dieses Werk zu turnen?
Absolut. Er war ja ein Virtuose auf diesem Instrument. Also man hat zum Beispiel Offenbach mal vorgeworfen, dass er alle möglichen Klänge aus einem Cello rausholt, nur nicht die des Cellos. Also er hat Insekten nachahmen können oder es hat immer halt nach etwas anderem geklungen, aber halt nicht nach dem Cello. Sein Spiel war so sattelfest. Dieses Concerto Militaire, ja, zum Beispiel bei der ersten Aufführung in Köln, hat er den Part komplett selber gespielt.
Lassen Sie uns von diesem ja expliziten Rhythmus und auch ein bisschen von Ching-Derasa-Bum geprägten Klängen zu einem anderen Kapitel kommen, Maiko Schon, ohne dass keine Offenbach-Sendung auskommt, nämlich das Lieben, das Schmachten und die Frauen. Offenbach selbst war, das habe ich zu meinem Erstaunen gelesen, 36 Jahre lang festgebunden in der Ehe an ein und dieselbe Frau. Aber sagen wir so, es war schon eine Ehe mit Spielraum.
wenn Sie mit Spielraum jetzt meinen, dass er Verhältnisse hatte. Ja, dem ist so. Man hat einiges finden können. Er hat zum Beispiel mit einer Berlinerin, Clara Schüler, mit der hat er sich mal in Bad Ems getroffen und hat seinem Verleger geschrieben, sie mögen doch bitte dafür sorgen, dass sie dorthin kommt. Und später hat er wieder dem Verleger geschrieben, er soll den Brief vernichten, was die aber nicht gemacht haben. Er hat auch eine Zeitungsannonce mal schalten lassen. Zulma Bouffard, seine Lieblingssängerin, woanders auftritt, damit die Ehefrau nicht in den Verdacht gerät, dass die beiden am gleichen Ort sind.
Also er hat immer jongliert und offenbar hatte er eine sehr tolerante Ehefrau. Weiß man da was drüber?
Sie hat ihm den Rücken freigehalten, sie hat immer zu ihm gehalten, sie hat ihn durch stürmische Zeiten begleitet und ihn, ja, sie hat immer zu ihm gestanden. Er soll ihr immer als erstes seine Kompositionen vorgeführt haben. Ihr Urteil war ihm sehr wichtig.
Und Frau Offenbach war offenbar eine sehr tolerante Frau. Auf der Bühne hatte er ja eine Muse, Hortense Schneider. Die hat fast alles bei ihm gesungen, was sie irgendwie singen konnte. Und ich spreche die Frau jetzt nicht aus beziehungstechnischen Gründen an, sondern auch, weil sie ja nicht so eine Riesenstimme hatte. Und es wird immer wieder darüber diskutiert, wer soll Offenbach eigentlich singen und spielen? Opernsänger oder Schauspieler und Schauspielerinnen? Wie stehen Sie dazu?
Also ich halte diesen Planeten Offenbach für so groß, dass eigentlich alle darauf Platz finden. Mir gefällt auch beides. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe auch gerne ins Theater und sehe mir dort Offenbach-Stücke an, die mit Schauspielern besetzt sind. Zum Thema Hortense Schneider. Es ist immer ein bisschen schwierig, pauschal zu sagen, dass sie nicht singen konnte. Sie war eine Zeit lang für die Dalila von Camille Saint-Saëns im Gespräch.
Und das ist eine schwere Partie, also die muss sie dann gepackt haben. Aber lassen Sie uns nochmal bleiben bei den Schauspielerinnen oder Sängerinnen. Was hat welche Stärke? Was macht den Reiz, wenn eine gestandene Opernsängerin, sagen wir Nathalie Dessay, eine Offenbach-Partie singt oder eine Sophie von Otter? Und was hat den Reiz, wenn es eine Schauspielerin macht?
Na, man kann natürlich am Theater mit Schauspielern das Ganze eben verstärkt auf das Spiel legen und kann sozusagen die Kernigkeit in den Vordergrund stellen. Und in der Oper ist es ganz klar so, dass man die Partien gesanglich zum Leuchten bringen kann. Die Idealform würde natürlich aussehen, wenn die Sängerinnen auch entsprechend spielen könnten wie Schauspieler. Aber das ist halt nicht der Fall und deswegen finde ich die verschiedenen Möglichkeiten ganz gut.
Heiko, schon ob nun Sänger oder Schauspieler die Partie gestalten, das hat ja auch musikalische Folgen. Wie passt man da Offenbachs Musik, seine Musiktheaterstücke, wie passt man das an?
Also man versucht natürlich, indem man es zum Beispiel am Theater auf die Bühne setzt, authentischer wirken zu lassen. Während seiner Zeit im Théâtre des Bouffes Parisiens war ja mit einer reduzierter Orchesterstärke das Ganze zur Aufführung gebracht. Natürlich auch mit Darstellerinnen und Darstellern, die nicht diese stimmlichen Möglichkeiten hatten, wie man sie heute halt von einem Opernhaus kennt.
Das heißt, Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre sind mit ihrer kleineren Besetzung, die weniger auf Stimmstärke setzt, als wenn sie eine Karajan-geleitete Aufführung mit Ouvertüre, haben wir ja schon gehört, die sind eigentlich noch näher dran an dem, was Offenbach dann selbst gemacht hat.
Ja, die Frage ist natürlich immer, also ob sich Offenbach opulenter gewünscht hätte. Wenn er zum Beispiel nach Wien gegangen ist, wo er an viel größeren Theatern arbeiten konnte, mit einem viel größeren Orchesterapparat, hat er auch eigene Fassungen erstellt, die halt deutlich üppiger waren, wo er seine Träume mehr verwirklichen konnte. Offenbach hat selber gesagt, wenn ich meine Werke gut aufgeführt sehen will, gehe ich nach Wien.
Ob Sängerin, ob Schauspielerin, hier wird Frau angeschmachtet und schließlich lässt sie sich auch bezirzen.
Auf dem Berge Ida, mitten im Gehölze, licht und frei, weilten drei Göttinnen und stritten, welche wohl die schönste sei. Eva, zugefallen einem hübschen jungen Mann, Eva, seltsame Mittel an, wenden Sie seltsame Mittel an.
Eine Bravour-Arie aus La Belle Hélène, die schöne Helena auf dem Berge Ida, gesungen von Nikolai Gedda, eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks von 1979. Dirigent war Willi Mattes. Eine ziemlich berühmt gewordene Aufnahme. Brigitte Fassbender ist dabei, Anneliese Rutenberger, damals eine Starsängerin, und eine Aufnahme auf Deutsch. Was macht die Sprache aus?
Ich bin ein Verfechter von der Landessprache, weil die Musik so komponiert ist, dass der Text, das Libretto immer harmoniert miteinander. Demzufolge, heute haben wir die Möglichkeiten, durch Übertitelungen und so weiter den Gehalt der Stücke so in die jeweilige Sprache zu transportieren, dass man das Französische problemlos versteht. Nichtsdestotrotz, diese deutschen Einspielungen, sie sind ein Bestandteil der Offenbach-Rezeption.
Und ich nehme an, Sie sind mit deutschen Offenbach-Aufführungen groß geworden als Ostberliner in der Komischen Oper? Oder?
In der Komischen Oper, bis jetzt Barry Kosky kam, hat man immer in Deutsch gesungen. Aber auch dort sieht man, dass das musikalische Niveau zugenommen hat, indem man in Landessprache singt, mehr und mehr.
Das ist ja auch der Sprachklang des Französischen, dieses ein bisschen Nasale. Ich finde es immer sehr bezeichnend, dass in französischer Musik eben die Oboe von Natur aus das etwas nasale Instrument, überhaupt die Bläser, dass die Franzosen da die große Tradition haben. Die Italiener, die streichen viel mehr.
Ja.
Und ja, in Deutschland ist es noch ein bisschen anders, aber diese Sprache macht was mit der Musik.
Es hat alles viel mehr Esprit.
Aber die Übertitel braucht man dann schon.
Die Übertitel braucht man definitiv. Und ich finde es auch absolut legitim, wenn man die Werke zum Verständnis in Deutschland auch in deutscher Sprache präsentiert. Sie haben mich jetzt gefragt nach meiner Wunschvorstellung oder sozusagen, wie ich es mir wünschen würde.
Sie lieben es dann doch auf Französisch.
Ja.
Wir waren inhaltlich beim Anschmachten. Eben kam in der Arie ein Apfel vor, eine hochsymbolische Frucht, seit biblischen Zeiten klar. Aber bei Offenbach wird ganz generell viel gegessen, viel getrunken. Fast könnte man meinen, mit Offenbach kann man kochen, trinken sowieso. Welche Rolle spielt die Kulinarik in seiner Musik?
Offenbach hat sehr wohl erkannt, dass die Franzosen unwahrscheinlich gerne essen. Ja, sie lieben es, sie zelebrieren es regelrecht, die Besorgung und die Zubereitung von Speisen. Das ist nicht nur heute so, das war schon damals so. Man müsste es vielleicht wirklich parallel ein bisschen zum Trinklied sehen. Man kann sich also durch Offenbachs Werke durchtrinken, man kann sich genauso auch gut durchessen. Und es gibt unwahrscheinlich viele Werke, wo Speisen zubereitet werden, wo wir so wie so in einer Art Kochshow hineinblenden.
Haben Sie als Autor mal mit Ihrem Idol gekocht zu Hause?
Das nicht. Ich bin auch besser im Essen als im Kochen.
Jetzt sind wir aber beim Trinken. Dann kriegt man einen mehr oder weniger gepflegten Schwips. Und Anne-Sophie von Otter hat jetzt einen der berühmtesten Schwipse. Sagt man Schwipse?
Ja,
Schwipse der Musikgeschichte.
Ah, quel dîner je viens de faire, et quel vin extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant, que je crois bien que maintenant. Je suis un peu grise, mais je faut pas qu'on le dise, faut pas.
Anne-Sophie von Otter mit der Schwips-Arie aus der Opera Bouffe, La Péricole von Jacques Offenbach. Die war ja nun schon sehr beschickert. Wie waren Sie denn zufrieden mit dem Grad der Trunkenheit und der Interpretation in dieser Aufnahme?
Ja, also diese Péricole ist doch ganz wunderbar angeschickert. Anne-Sophie von Otter macht das wunderbar. Sie geht sehr farbig vor und man sieht richtig, wie sie da steht. Also sie wird da leicht ins Torkeln geraten sein. Ihr Publikum hat sie wunderbar unterhalten. Man hat die Lacher ja im Hintergrund gehört.
Dieser Kontrollverlust durch Trinken, durch zu viel Champagner bei Offenbach, der wird ja bei ihm auch auskomponiert.
Ja. Gleich zu Beginn von Hoffmanns Erzählung, wenn der Chor auftritt, die Geister des Weines und des Bieres, die eben jene Getränke dort besingen, was sie mit einem Glu-Glu tun. Und hier arbeitet Offenbach mit rhythmischen Verschiebungen, sogenannten Synkopen, sodass man nach jedem Glu dieses Runterschlucken quasi hören kann.
Wie das klingt, wenn man praktisch den Schluckprozess mitkomponiert, das hören wir Gluglu, da gluckert es mächtig. Da war offensichtlich das Glas leer. Gluglu aus Hoffmanns Erzählungen. Heiko Schon, wer singt denn da und schluckt?
Ja, das Ganze spielt im Luthers Weinkeller. Dort entsteigen quasi die Geister des Weines und des Bieres, um mit dem Gluglu eben den Alkohol zu besingen. Ein großer Sinnesrausch findet hier statt.
Also der Geist des Alkohols steigt selber aus dem Bühnennebel. Das ist ja für viele bis heute nicht einfach, Offenbach. Für viele ist es reine, ja, ich sag mal, Silvestermusik. Warum tun wir uns so schwer mit dem Spaß? Oder was sagen Sie jemandem, der sagt, naja, Offenbach, alles ein bisschen halbseiden, aber es fehlt mir doch zu viel. Wie könnten Sie da jemanden begeistern wollen?
Na, gucken Sie sich an, wenn es jetzt um Spaßmacher geht, um Satire. Ja, heute erleben wir das mit Jan Böhmermann oder mit der Heute-Show. Wie wichtig jemand ist, der gesellschaftliche Prozesse auf die Art und Weise begleitet, indem er sie scharf kritisiert. Aber eben mit Humor. Das hat ja schon eine Qualität, wenn es einen Hintersinn gibt. Es haftet dem Humor immer so was Profanes oder Einfaches an, aber das ist es nicht.
Es kippt ja auch schnell. Also ich meine, es gibt ja allzu klamottige Inszenierungen, so mit Schenkel, Klatsch, Rülps, Rouladen. Sie sind ja nicht nur sein Biograf und ein Buchautor, Sie sind ja auch ein Stück weit ein großer Fan. Wie sehr verletzen Sie eigentlich allzu klamottige Inszenierungen, wenn Sie die sehen? Wie traurig gehen Sie da raus?
Also im Prinzip finde ich es halt immer wieder einen verschenkten Abend. Es bestätigt dieses Klischee, was es über Offenbach gibt. Also genauso wie es wie der Cancan ein Klischee ist, der nichts mit Offenbach zu tun hat, genauso ist es mir zu billig, wenn man diese Werke auf eine gewisse Art und Weise denunziert, indem man sie der Lächerlichkeit preisgibt.
Vielleicht eine gute Stelle, um mal Nietzsche zu zitieren, der sicher nicht für alles und jedes ein guter Gewehrsmann ist, schon klar, aber zu Offenbach meinte er provokant, Zitat, wenn man unter Genie eines Künstlers die höchste Freiheit unter dem Gesetz, die göttliche Leichtigkeit, Leichtfertigkeit im Schwersten versteht, so hat Offenbach noch mehr Anrecht auf den Namen Genie als Wagner. Rums. Das ist doch mal ein Satz.
Absolut zutreffend.
Wir waren lange im Musiktheater mit den Ohren unterwegs. Wir wollen noch mal dahin, wo Beziehungen wie Intrigen geschmiedet werden und nicht bloß Kaffee und Shampoos getrunken wird, nämlich in den Salon. Welche Bedeutung hatte die Salonkultur eigentlich für Jacques Offenbach?
In dem Moment, als er die Opera Comique verließ, er hatte nach 3 Jahren genug, lief er in die Arme von Friedrich von Flotho. Man unterhielt sich in Landessprache und Flotho bemerkte sehr wohl, dass Offenbach, dass es ihm nicht gut ging, dass er in keinem guten finanziellen Zustand war. Und Flotho hatte einen goldenen Schlüssel, der die Türen zu den Salons von Paris öffnete. Und in diese Salons führte er Offenbach ein. Also sie konzertierten gemeinsam in den Salons, sie komponierten auch gemeinsam für den Salon. Wobei Friedrich von Flotho für Klavier komponierte und am Klavier spielte und Jacques den Cello-Part übernahm, sowohl im Spiel als auch beim Schreiben der Musik.
Und jetzt verstehe ich, warum über unserem nächsten Titel, nämlich dem Danse Norvegienne, ein Doppelkomponistenname steht, nämlich Offenbach und Flotho.
Thank you.
Der norwegische Tanz von Jacques Offenbach und Friedrich von Flotho. Also wir hörten, wie ein aus Köln stammender Pariser sich Norwegen vorstellt. Das ist schon sehr speziell. Das war dann Salonmusik. In den Salons trafen sich ja die Geister der damaligen Zeit. War das so eine gesellschaftliche Börse?
Na, im Grunde kann man sagen, dass diese Salonkultur zur Blüte kam zur Zeit von Offenbach. Man kann das mit den Hofbällen vergleichen. Nach der Französischen Revolution verlagerten die sich in die Privathäuser. Man traf auf Künstler und veranstaltete dann dort Soirees. Diese Soirees fanden teilweise tagsüber statt. Man versendete an die Kontakte, die man im Salon geknüpft hat, Eintrittskarten zu überteuerten Preisen, sage ich jetzt mal, oder zu überhöhten Preisen. Und es gab sehr selten da Rücksendungen. Gegebenenfalls wurde auch was nachgeordert. Dann fanden diese Konzerte dann bei den Musikern selbst am Vormittag statt, um das Geld zu sparen für die Heizung, für die Beleuchtung. Auch Heinrich Heine besuchte die Salons, war aber mit den künstlerischen Ergebnissen nicht immer zufrieden. Er bezeichnete Musiker als Leute, die zu den schlimmsten Hoffnungen Anlass bieten.
Oh, das ist wirklich kein Kompliment.
Man nutzte halt nur die Salons, um halt Kontakte entsprechend herzustellen.
Das heißt, die Entwicklung des gescheiterten Cellisten Offenbach zum Theaterimpresario und zum Theaterkomponisten ging über den Salon. Da hat er die Leute kennengelernt, mit denen er das machen konnte.
Richtig. In dieser Zeit nicht nur seine künstlerische Karriere vorangetrieben. Er hat eben auch mit Flotho einen lebenslangen Freund gefunden. Er hat seine Frau in diesem Salon kennengelernt, sodass es auf ganz verschiedenen Ebenen ein sehr wichtiger Punkt ist in Offenbachs Leben.
Und ich habe uns zurück in den Salon geführt, musikalisch, weil da wieder das Cello eine Rolle spielt. Und ich sagte zu Beginn unserer Sendung mal, das Cello bringt auch die Barcarole in Wallung. Und diese Barcarole haben wir beide uns ganz bewusst bis zum Schluss aufbewahrt. Aber ohne diesen schönen Schlager kommt man aus einer Offenbach-Sendung, glaube ich, nicht raus, oder?
Nein, es ist ebenso wie der Höllengalopp ein Stück, was man mit Offenbach verbindet, ein Hit. Und es ist einfach wunderschön.
Für die Barcarole zum Schluss haben Sie uns eine Aufnahme mitgebracht, Herr Schon. Die sollte es sein. Seiji Ozawa macht mit, Placido Domingo ist dabei und Edita Gruberova. Die singt alle drei Frauenrollen aus Hoffmanns Erzählung. Die Olympia, das Püppchen, die Antonia und die Giulietta. Drei ganz verschiedene Charaktere, auch als Sängerin. Kriegt man das eigentlich hin?
Diese Aufnahme ist sehr umstritten. Frau Gruberova selbst war unzufrieden. Aus dem einfachen Grund, man hatte alles komplett fertig. Das heißt, die Opera Fantastik, man hatte Hoffmanns Erzählungen komplett aufgenommen, ohne die drei Frauenrollen. Das heißt, Frau Gruberova ist nie mit Placido Domingo, der den Hoffmann singt, zusammengekommen, auch nicht mit Herrn Ozawa, sondern sie hat auf eine fertig produzierte Aufnahme gesungen.
Das ist ja wie Karaoke singen.
Im Prinzip schon, ja. Aber sie macht es einfach wunderschön.
Und jetzt hören wir sie, die Barcarole. Die Barcarole von Jacques Offenbach aus Hoffmanns Erzählungen. Vorher möchte ich mich noch herzlich verabschieden von unserem Gast, von Heiko Schon.
Vielen Dank, dass ich herkommen durfte.
Ich bin Ulrike Timm und freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Die Barcarole von Jacques Offenbach. Sie hörten die Sendung zur Person auf SWR 2. Hier in unserem Programm gleich die Nachrichten, dann die Kollegen von Lesenswert.